Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon heute Ulrich Hägele. Bei mir zu Gast im Studio ist Maren Schrabak. Sie studiert im Bachelor Medienwissenschaft und hat davor im geriatrischen Zentrum in der Tübinger Uniklinik ein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Maren, schön, dass ich dich hier im Studio begrüßen darf.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Super. Corona sei Dank sitzen wir allerdings hier im Tübinger Brechbau, jeder für sich in einem Studio, also getrennt. Verbunden sind wir über Video und Audio. Maren wird in der heutigen Sendung über ihre Erfahrungen während ihres FSJ berichten. Wir sprechen über ihren Kontakt zu älteren Menschen in der Klinik. Es geht um Alzheimer-Patienten, um Probleme im klinischen Alltag, aber auch um Gedächtnistraining und gelungene Rehas.
Alles rings um mich, vom allerersten Sonnenstrahl bis
bis zum letzten Abendlicht. Ist die Nacht vorbei, wird alles still und beginnt von vorn mit derselben Frage: Wohin?
Mariannenplatz mit Wohin. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast ist heute Marin Schrabak. Sie arbeitete nach dem Abi für ein Jahr in der Tübinger Geriatrie. Marin, was hat dich dazu bewogen, dort oben zu arbeiten?
Ja, primär war das natürlich die Absage von meinem Medizinstudienplatz.
Okay.
Ja, genau. Ich hatte große Pläne, wollte Medizin studieren.
Das heißt, dein Schnitt war nicht gut genug, oder?
Doch, mein Schnitt war eigentlich total super. Ich glaube, bei mir war es mir der Medizinertest, der nicht so ideal gelaufen ist.
Ach, das muss man auch noch machen.
Ja, genau, das muss man auch noch machen. Und ich habe das damals parallel zum Abi gemacht und habe mich da vielleicht einfach ein bisschen übernommen. Genau, der lief dann nicht so wie geplant und ich habe dann eben meinen Platz nicht bekommen. Zwar knapp, aber halt trotzdem nicht bekommen.
Die haben Medizintests, ist das nach wie vor dieser Multiple Choice oder?
Genau. Ich saß dann mit irgendwie ganz, also das waren bestimmt 400 Leute oder so in so einer großen Halle und dann haben wir alle diesen Test geschrieben und die Anspannung war wirklich so in der Luft zu spüren und als er dann vorbei war, war ich auch total fertig.
Sag doch mal ein Beispiel, was wollen die denn da wissen? Eine Frage, die dir vielleicht noch im Gedächtnis ist.
Also eine Aufgabe, die ich total spannend immer fand, war Formen zuzuordnen. Also wir hatten dann zum Beispiel so ein Quadrat, was aus Glas war und drinnen waren irgendwelche Fäden und so kleine Figürchen drinne. Und dann musste man sagen, aus welcher Richtung das Bild aufgenommen worden ist. Also von oben, von unten, von hinten und so. Genau, und halt alles unter Zeitdruck, was das Ganze natürlich dann nochmal erschwert.
Wie viele Fragen in wie viel Zeit?
Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ich an dem Tag da irgendwie, glaube ich, 5-6 Stunden oder so in diesem Testraum saß.
Oh Gott.
Ja, also
das ist ja furchtbar, oder?
Ja, genau. Also dagegen hat für mich das Abi fast wie so ein kleines Zuckerschlecken gewirkt. Aber genau, es waren echt total super intelligente Menschen da mit mir unterwegs. Das hat einen dann auch nochmal echt eingeschüchtert.
Ja, aber du musst doch auch ein 1er-Abi haben, einen Schnitt.
Genau, hatte ich auch. Genau, ich war sogar Jahrgangsbeste. Deswegen dachte ich, dass meine Chancen gar nicht so schlecht waren. Aber es hat eben dann nicht gereicht. Und dann habe ich eben in der Kürze der Zeit mich dazu entschieden, einfach im Krankenhaus zu arbeiten, was ja eben schon am nächsten an diesen Traum rangekommen wäre, eben mit Patienten zu arbeiten und mit Patientinnen. Genau, und dann habe ich mich an den Internationalen Bund gewendet.
Den Internationalen Bund für Sozialarbeit ist es? IB, glaube ich?
Genau, IB. Die kümmern sich eben so um Jugend und Sozialarbeit. Und genau, da kann man sich eben auch bewerben, eben anmelden. Und da kann man eben ein freiwilliges soziales Jahr machen. Aber die organisieren zum Beispiel auch Bundesfreiwilligendienste.
Bufdi.
Genau. Da habe ich mich aber dagegen entschieden.
Was ist denn da der Unterschied, wenn du das kurz erklären könntest?
Oh, das kann ich dir, glaube ich, auch gar nicht so ganz genau sagen, was der Unterschied ist. Weil für mich von Anfang an klar war, dass ich gerne im Krankenhaus arbeiten würde. Und die Bundesfreiwilligendienste, die ich mir angeguckt hatte, die gingen dann mehr in die Richtung Zivildienst oder so. Genau, und ich wollte aber unbedingt im Krankenhaus arbeiten. Sowas hätte man zum Beispiel auch mal im DRK, also beim Deutschen Roten Kreuz, machen können. Genau, ich wollte aber unbedingt ins Krankenhaus, und dann hat der IB für mich eben einen Kontakt hergestellt nach einem ersten Bewerbungs- und Einstellungsgespräch, und die haben sich dann eigentlich auch um alles Weitere gekümmert, dass eben mein Platz da organisiert ist. Und
das heißt, dann musstest du dich beim IB bewerben, und dann bist du nochmal an die Uniklinik hier in Tübingen gegangen und hast dich dort nochmal beworben?
Nee, ich habe beim IB mich beworben, und da gab es so ein Gruppeneinstellungsgespräch, wo einfach alle, die eben dann mit mir gleichzeitig angefangen haben, eben da waren, und dann durften wir eben darüber reden, was wir uns erhoffen davon und warum wir das machen und was unsere Ziele sind für das Jahr. Und der IB hat sich dann um alles Weitere gekümmert. Da hieß es dann nur für mich, okay, hier geht's dann für dich hin, das ist der Kontakt, melde dich da bitte einfach vorher mal, dass die dich in die Schichtpläne eintragen, und dann passt es.
Ich will jetzt kein Vorstellungsgespräch simulieren, aber was waren deine Ziele damals? Was hast du denen geantwortet?
Ich habe einfach damals so sehr den Wunsch gehabt, ein bisschen praktisch zu arbeiten. Ich habe mich im Abitur ziemlich stark reingehängt und habe da echt viel am Schreibtisch gesessen. Und hatte damals eben schon eine große Faszination eben für Medizin und habe deswegen auch dann teilweise in meiner Freizeit noch mich da weiter informiert und hatte mich dann einfach darauf gefreut, so ein bisschen das alles in Action zu sehen. Also wie funktioniert das wirklich? Wie läuft so ein Klinikalltag ab? Wie unterhalten sich die Patientinnen mit den Ärzten, mit den PflegerInnen? Einfach da mal mit dabei zu sein und so ein Teil des großen Ganzen zu sein.
Kannst du denn dich noch an deinen ersten Arbeitstag in der Klinik erinnern?
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Ich hatte Frühdienst, und eigentlich fängt man immer im Spätdienst an, aber ich war so aufgeregt, ich wollte unbedingt anfangen. Also
Frühdienst, was bedeutet das konkret?
Frühdienst, das ist 6 Uhr bis kurz vor 14 Uhr.
Oder ich glaube 14 Uhr. Da musst du um 4 aufstehen, oder?
Ja, also ich war morgens immer ganz schnell, deswegen hat es für mich bis 4.45 Uhr gereicht. Aber
und noch mit dem Zug oder mit dem Auto? Oder wie?
Nee, mit dem Bus, genau. Und das ging dann eigentlich auch recht gut. Genau, ich war auf jeden Fall so aufgeregt, ich wollte unbedingt anfangen und habe dann mich direkt in den Frühdienst eintragen lassen, was ich wahrscheinlich dann auch recht schnell bereut habe, als der Wecker geklingelt hat. Aber nee, es war wirklich, es waren am Anfang viele, viele neue Eindrücke, viele neue Gesichter, wirklich neuen Abläufe, da war schon sehr viel einzunehmen. Also nach dem ersten Tag war ich total erschöpft.
Musstest du da erstmal mitlaufen bei den PflegerInnen, die dann möglicherweise in die Patientenzimmer gegangen sind, um irgendwelche medizinische Verrichtungen zu machen oder das Essen zu bringen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also am Anfang von jeder Schicht gibt es eine Übergabe eben von der letzten Schicht. Das ist jetzt in dem Fall dann die Nachtschicht gewesen. Diese Nachtschicht berichtet eben dann, was ist passiert über die Nacht. War irgendwas Auffälliges? Gibt es irgendwelche wichtigen Sachen, die heute anstehen, die zum Beispiel über die Nacht geklärt worden sind von den ÄrztInnen, wo man sich jetzt halt wirklich jetzt direkt im Frühdienst drum kümmern muss? Und das geht meistens ungefähr so eine halbe Stunde, bis halt die ganze Station durchgearbeitet wird. Das waren bei uns so ungefähr 20 bis 25 Patientinnen.
So viel?
Ja, genau. Und,
wenn ich fragen darf, wie viele Pflegerinnen und Pfleger sind da zuständig? Sagen wir mal nachts in der Nachtschicht?
Also in der Nachtschicht, da habe ich nämlich dann während dem Studium noch gearbeitet. Da waren wir teilweise nur zu zweit. Also eine ausgebildete Krankenschwester oder ein ausgebildeter Krankenpfleger und eine Hilfsperson. Das waren teilweise Medizinstudierende oder zum Beispiel auch ich, obwohl ich das da nicht gestudiert habe. Oder halt eben auch andere KrankenpflegerInnen. Aber weil die am Tag so dringend gebraucht werden, war halt häufig über Nacht eben nur eine examinierte Person eben auf der Station besetzt.
Und wenn man jetzt mal so einen Patienten oder eine Patientin uns vorstellen würde, die, was weiß ich, Elisabeth X oder so, wie sie heißt, die liegt da im Bett, was hat die dann, was hat die für eine Krankheit vielleicht? Oder wenn du das mal so beschreiben könntest?
Genau, also ich habe ja auf der geriatrischen Station gearbeitet, das heißt, es waren vorwiegend ältere Menschen, da waren teilweise, aber nicht, also waren wirklich nur wenige, aber teilweise auch palliative Patienten, also PatientInnen, die einfach nur noch im Krankenhaus bleiben, damit man sie einfacher in den Tod begleiten kann, dass sie eben Unterstützung für die letzten Tage oder Wochen bekommen. Es waren teilweise aber auch einfach Patienten oder Patientinnen, die da waren für geplante Operationen. Da gab es eigentlich alles Mögliche.
Die waren alle älter?
Für mich damals als 18-, 19-Jährige waren natürlich alle uralt. Ich denke mal, also es waren auf jeden Fall schon, es waren auf jeden Fall schon die älteren Patienten.
Also 70 plus kann man sagen, oder?
Es waren teilweise auch, sag ich mal, 50-, 60-Jährige, aber es waren schon eher...
Da bin ich ja schon betroffen.
Nein, es waren eigentlich schon wirklich eher ältere Menschen, was eben ja auch genau die Geriatrie dann eigentlich so als Arbeitsbereich dann eben definiert hatte.
Wichtige Frage, wie wurdest du eingearbeitet?
Ich bin die erste Woche mit den PflegerInnen mitgelaufen, die eben die Durchgänge gemacht haben, habe eben zugeguckt, wie wird Blutdruck gemessen, wie kann ich die Temperatur messen, wie messe ich den Puls, wie messe ich die Atemfrequenz. Und anfänglich waren das hauptsächlich meine Aufgaben, sowas eben zu überprüfen und dann natürlich bei der Körperpflege zu helfen, also mit den Menschen ins Bad zu gehen, beim Waschen, beim Haarewaschen, beim Zähneputzen und bei so Sachen einfach mit dabei zu sein, Unterstützung zu haben. Und dann musste ich natürlich lernen, wie man da richtig unterstützt, wie man richtig anfasst, damit die Leute dann auch wirklich angenehm aufstehen können und ich mir selber nicht meinen Rücken aushebe, bis der Tag vorbei ist.
Nach der nächsten Musik sprechen wir über Marins Erfahrungen in der Tübinger Geriatrie und wie es sich anfühlt, mit Menschen zu arbeiten, die ihr Gedächtnis fast vollkommen verloren haben.
Boli mnie głowa i nie mogę spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, 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 płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. Wierzę jej, czy nie wierzę. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Gadbo będące kamaszami stuka. Tylko noc, 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 płoną światła rap. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Spać, chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę wstać. Parę lat życia darmo diabli wzięli. Tylko noc, 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 płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, albo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie. Pożegnałem, bez do widzenia. Nie wiem, czy będziesz tam. Nie ma znaczenia, wychodzę z więzienia. Tylko noc, 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 płoną światła ram. Nocny reflektor teren przetrzesuje, bo światło to, jak ja dobrze znam. Nigdy nie gaśnie, ktoś zawsze obserwuje. Nie wiem, czy wierzę jej, czy nie wierzę. 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 Wierzę jej, czy nie wierzę.
Pretty girl is like a melody that haunts you night and day. Just like the strain of a haunting refrain, she'll start upon a marathon and run around your brain. You can't escape. she's in your memory by morning, night and noon. She will leave you and then come back again. A pretty girl is just like a pretty tune.
Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio ist Maren Schrabak. Vor ihrem Medienwissenschaftsstudium machte sie in der Tübinger Geriatrie ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr. Maren, wie muss man sich denn so einen Arbeitsalltag dort vorstellen? Wir haben vorhin gehört, wie es ist, dort anzufangen, aber irgendwann mal kommt ja auch so ein bisschen was wie Routine. Erzähl mal, was muss man denn so machen?
Genau, also am Anfang von jedem Monat kriege ich meinen Schichtplan. Da steht dann eben drin, wann und wo ich wie eingeteilt bin. Das ist dann für FSJ eben entweder der Frühdienst, der von 6 bis 14 Uhr geht, oder der Spätdienst, der von 13 bis kurz nach 21 Uhr geht. Genau, dann habe ich eben meinen Arbeitsplan und nach dem arbeite ich. Ich habe dann am Anfang von jeder Schicht eben, wie gesagt, die Schichtübergabe von der letzten Schicht, die eben da war, die halt eben erzählen, was ist wichtig, worauf muss geachtet werden. Ja, genau. Oder wenn man Spätdienst hat, eben dann die Frühschicht. Oder wenn man Nachtdienst hat, die Spätschicht. Also immer die Schicht davor. Genau. Und nach dieser Übergabe sieht es für mich dann so aus, dass ich einmal alle Patienten durchgemessen habe. Also bei jedem.
Was heißt das, durchgemessen?
Genau, bei jedem Patienten oder bei jeder Patientin einmal den Blutdruck, die Temperatur und den Puls. Das ist ziemlich wichtig, einfach um zu wissen, wie die Patienten sich eben über den Tag wieder irgendwas ist. Es gibt viele Menschen, also typische Krankheiten da waren zum Beispiel Alzheimer, aber zum Beispiel auch sowas wie Bluthochdruck oder Harnwegsinfektion oder sowas. Also so Krankheiten, die bei älteren Menschen eben vermehrt auftreten. Und besonders halt bei Menschen mit Bluthochdruck ist es eben besonders wichtig, eben diesen Blutdruck im Blick zu behalten. Deswegen sind halt Messungen über den Tag regelmäßig eben wichtig.
So dreimal oder so?
Ja, genau. Und das war nämlich dann eben die Aufgabe von mir als unausgebildete Person.
Und hast du denn da so ein elektronisches Blutdruckmessgerät gehabt oder ist es dieses traditionelle, wo man so aufpumpt?
Genau, da gibt's, das gibt einmal das, aber es gibt jetzt neuerdings auch so Maschinen, die das machen können. Je nachdem, ob die Maschine funktioniert hat oder nicht, habe ich die eben benutzt. Genau.
Aber die Batterie leer, oder?
Genau, das gab es nämlich manchmal auch, dass ich vergessen hatte, das aufzuladen. Und dann hat es eben um einiges länger gedauert, wenn ich mit dem Handmessgerät oder Handdruckmessgerät dann da rumlaufen musste. Aber dann, genau, das hat soweit alles immer schön funktioniert. Wenn da irgendwas auffällig war, also zum Beispiel ein hoher Blutdruck oder ein besonders niedriger Blutdruck, dann war natürlich meine Aufgabe, immer sofort zu dem Pflegepersonal zu gehen und eben Bescheid zu geben, die dann halt eben weiter entschieden haben, was gemacht wird, eben auch unter Konsulat vom Arzt oder von der Ärztin, die eben auf Station war. Mhm. Genau, und nachdem sowas fertig war, ging es dann an die typischen Aufgaben, die man sich wahrscheinlich eben in der Klinik oder im Altersheim eben vorstellt.
Essen fassen.
Genau, Essen, beim Essen helfen eben, also zum Beispiel Brote mitschmieren und die schön in so kleine Reiterchen schneiden, einfach beim Essen mit dabei sein, dass die Leute sich eben nicht verschlucken, dass sie eben das Trinken ordentlich zu sich nehmen, aber auch einfach helfen beim Essen, weil teilweise auch nicht mehr möglich war, dass die Leute zum Beispiel selber trinken konnten oder so.
Musstest du die dann auch manchmal füttern?
Ja, das habe ich eigentlich sogar ziemlich jeden Tag gemacht. Das ist ähnlich wie beim Waschen. Also am Anfang hat man da so ein bisschen Berührungsängste. Es sind dann ja irgendwie fremde Personen, die man nicht kennt und die dann irgendwie so intim irgendwie vor sich zu haben und irgendwie auch so, dass man einfach weiß, man hat jetzt hier die Verantwortung. Es ist am Anfang schon, fand ich, teilweise ein bisschen eine komische Situation für so einen jungen Menschen. Erst recht, weil man ja vorher überhaupt nicht mit sowas in Berührung gekommen ist.
Du warst da 18, oder?
Ich war 18, ich bin dann 19 geworden. Mhm. Genau, und da gewöhnt man sich aber ehrlich gesagt viel schneller dran, als ich dachte. Also ich war dann auch bei Aufgaben wie zum Beispiel auf die Toilette gehen mit dabei oder zum Beispiel auch, wenn halt das Bett ins Bett genässt worden ist oder eben Probleme im Stuhlgang gab oder sowas, da musste ich halt auch mithelfen. Und da war ich auch vom ersten Tag an mit dabei, weil es gab nicht so viel Pflegepersonal, dass man mich da einfach hätte nebenhin setzen können und ich dann Frau Lenz mir gedreht hätte, sondern ich musste wirklich vom ersten Tag an halt einfach so weit mithelfen, wie es eben für mich erlaubt ist und so weit, wie ich eben mich auch dazu in der Lage dann gefühlt habe.
Es gibt ja dann auch so Tätigkeiten, die man jetzt vielleicht im Hörfunk etwas unappetitlich findet. Musstest du sowas auch machen, also wie zum Beispiel Windeln wechseln oder waschen an den Genitalien oder am Po oder sowas. Ich meine, ja. Das muss man ja machen,
Genau, das muss man machen. Ich habe das wirklich auf einer täglichen Basis gemacht. Am Anfang war mir das, wie gesagt, auch ein bisschen unangenehm. Aber mit der Zeit verliert das einfach so diesen Charme, weil es eigentlich ja was ganz Natürliches ist. Und ich mir dann immer dachte, wenn ich da irgendwann mal so liegen sollte und eingestuhlt bin oder irgendwie einfach Hilfe brauche, dann würde ich mich
eingestuhlt?
Auch... Genau, das heißt eben, wenn halt eben Stuhlgang
Die sitzen da nicht auf dem Stuhl, sondern die
haben... Die sitzen in ihrem Stuhlgang oder liegen in dem Stuhlgang.
Die liegen, okay. Gut.
Genau, eingestuhlt ist da eben das Fachwort dazu. Genau, und da ist es natürlich total wichtig, dass da eben ganz schnell auch wieder sauber gemacht wird, dass eben keine Entzündungen oder Ähnliches entstehen. Das ist natürlich dann auch aus einer medizinischen Perspektive total wichtig, dass er eben die ganze Zeit sauber ist, ganz abgesehen davon, dass es ja auch wirklich so ein bisschen würdelos ist, die Menschen da dann einfach so liegen zu lassen, wenn man weiß, dass sie jetzt gerade in ihren eigenen Ausscheidungen liegen.
Kriegen die Menschen das mit? Oder was? Wie hast du das empfunden?
Also ich denke, dass die meisten das auf jeden Fall mitbekommen. Es hängt natürlich dann auch davon ab, wie stark eben halt gewisse Krankheiten fortgeschritten sind. Ich denke auf jeden Fall, dass sie das mitbekommen. Also die haben auch so eine Klingel am Bett, wo sie eben dann klingeln können und dann leuchtet für uns so eine Lampe auf. Das war zum Beispiel auch eine der ganz häufigen Aufgaben, die ich gemacht habe, dass ich dann halt einfach immer auf diese Klingel gelaufen bin. Und das waren teilweise halt einfach nur so Sachen wie, ich würde gerne trinken oder können Sie bitte das Fenster aufmachen. Es waren aber häufig eben auch so Sachen wie, ich wollte eigentlich auf Toilette, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Und dann muss man halt einfach dann eben zum Beispiel das Bett frisch beziehen oder eben den Menschen helfen, dass sie eben eine frische Unterhose oder auch eine frische Windel anbekommen und eben einfach so ganz einfache, eigentlich simple Aufgaben, die dann zu erledigen, dass es den Menschen eben, dass man so die mindestens Grundbedürfnisse halt einfach auf jeden Fall zufriedenstellend abgedeckt sind.
Bei manchen dieser älteren Patienten, die so Alzheimer haben, so habe ich das mal mitgekriegt bei einer Nachbarin von mir, die ich so ein bisschen betreut habe vor vielen, vielen Jahren, die sind nachts ruhelos. Also ja. Die war sehr ruhelos und ist dann auch immer nachts im Haus rumgelaufen und sogar raus auf die Straße. Hast du sowas auch erlebt?
Ja, genau. Also ich habe nach meinem FSJ, als ich dann schon studiert habe, dann noch weiter im Krankenhaus gearbeitet, im Nachtdienst, eben um weiterhin auf der Station eben zu unterstützen und halt weiterhin zu helfen. Und da habe ich im Nachtdienst gearbeitet und das ist leider häufiger passiert, dass dann Menschen, die eigentlich überhaupt nicht aufstehen konnten, nachts dann versucht haben, aus dem Bett zu steigen oder so. Oder teilweise auch wirklich versucht haben, die Station zu verlassen. Das ist schon immer echt eine krassere Erfahrung dann. Also ich hatte teilweise dann Menschen, die dann sich dabei zum Beispiel die Schulter gebrochen haben oder irgendwie am Bein verletzt worden sind, eben weil sie ja gar nicht mehr in der Lage sind, so eigenständig irgendwie aus dem Bett zu klettern. Also es gibt an den Betten so Vorrichtungen, die man auf den Seiten hochmachen kann. Das ist wie, dass man wie in so einer Kuhle so ein bisschen drinne liegt, dass eben die Menschen nicht einfach rausrollen können oder so. Genau, das ist halt ganz besonders wichtig, dass eben bei Alzheimer-PatientInnen, dass eben sowas auf jeden Fall hochgemacht wird, dass sie eben auch über Nacht im Bett bleiben, aber ganz besonders brauchen die nachts halt viel Betreuung. Also müssen halt einfach wissen, dass jemand da ist, dass sie nicht alleine in so einem großen, dunklen Raum liegen, dass wenn irgendwas ist, wirklich sofort jemand kommt. Und also über Nacht ist da auf jeden Fall sehr viel Betreuung gefordert. Über tags sind viele teilweise dann halt so müde, dass sie häufig dann auch schlafen. Und tagsüber gibt es ja dann auch noch andere Angebote, wie zum Beispiel Physiotherapie oder PsychiaterInnen, die eben aus dem Krankenhaus kommen. Aber zum Beispiel auch der Pfarrer, der dann vorbeigekommen ist. Also tagsüber waren die Leute dann teilweise so beschäftigt, dass da auch gar nicht so viel Zeit mehr übrig geblieben ist für andere Sachen.
Werden die älteren Leute, sagen wir mal die Krebspatienten oder auch Menschen, die jetzt ihr Gedächtnis vielleicht verloren haben, die nicht mehr, sich nicht mehr erinnern können, werden die denn auch besucht von den Angehörigen?
Ja, auf jeden Fall. Bei mir war das jetzt nicht so stark, weil ich natürlich mitten in Corona da war. Deswegen war das nochmal dramatischer.
Das werden wir nachher gleich hören.
Ja, genau. Das heißt, da mussten wir halt als Pflegepersonal viel mehr von der Nähe und von halt der Zeit und der Zuwendung mussten wir eben viel mehr übernehmen, was sich teilweise halt auch echt ein bisschen gezankt hat mit dem Arbeitsplan, den wir hatten. Und jetzt besonders eben mit Corona war stark zu sehen, wie sehr die Leute sich auf ihre Angehörigen verlassen, dass die eben vorbeikommen und Essen teilweise nochmal bringen oder einfach nur da sind und eben mit denen reden und denen Bilder zeigen oder so. Das ist, glaube ich, schon für viele ein sehr großer Teil, wenn man nämlich eben im Krankenhaus liegt und da dann ansonsten ja eigentlich ziemlich isoliert ist von den Angehörigen, die man sonst ja um sich hat.
Gleich nachher werden wir noch ein bisschen mehr hören über Marins Verhältnis zu den Patienten und wie es mit ihr gegangen ist. Jetzt aber erstmal Joe Dassin mit L'équipe à Jojo.
Lulu vend des étoiles, Jaco plongé dans un bistrot, Dédé goûter les vins. Moi j'étais fort au Havre et Gégé lavait les carreaux. Pierrot ne faisait rien. On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipe à Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. On louait pour des prunes les quatre murs d'un vieux grenier, tout prêt à s'écrouler. Mais pour toute une fortune, on n'aurait pas déménagé. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipe à Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. « Lucien a mis les voiles et Jacques s'est payé un bistrot où André boit de l'eau. Je ne suis plus fort au hâle. Roger inspecte les impôts. Pierre cherche du boulot. J'ai changé de guitare, mais j'ai gardé comme un cadeau cet air qui me tient chaud. Du fond de la mémoire, celui de l'équipage Jojo. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Tübinger Band Caramel Project mit Blue Spirit. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Mikro Europa. Ich spreche heute mit Maren Schrabak. Sie hat nach ihrer Schulzeit ein FSJ in der Tübinger Geriatrie gemacht. Wir haben vorher schon ein bisschen über Corona gesprochen. Dich hat's quasi nicht mit Corona erwischt, aber du hast quasi da arbeiten müssen in der Geriatrie, als dann Corona dann voll im Gange war. Ja. Wie war das für dich?
Ja, genau. Also mich hat's interessanterweise nicht mit dem Virus erwischt, obwohl ich da fast ein ganzes Jahr dann direkt gearbeitet habe. Man muss aber auch mit dazu sagen, dass auf der Station, auf der ich gearbeitet habe, gezielt keine Personen hingekommen sind, die eben infiziert waren. Hauptsächlich unter dem Aspekt, dass da halt viele alte Menschen waren, die besonders eben dann stark gefährdet waren und man das natürlich nicht riskieren konnte, da dann infizierte Patienten mit dazuzulegen.
Das ist aber wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr gut, wie die das gelöst haben, weil ich kenne da ganz andere, ja, sagen wir mal, Fälle, wo das eben ganz anders war. Also Stichwort in den Alten- und Pflegeheimen, wo quasi sich die Leute reihenweise angesteckt haben und die älteren Menschen eben dann auch sehr, sehr schnell gestorben sind.
Ja, genau, das sollte eben verhindert werden. Und ich habe im Uniklinikum gearbeitet. Die haben mit der Corona-Klinik nebendran eben dann zusammen sich darum gekümmert, dass gewisse Stationen eben dann als Isolationsstationen eben für die Covid-infizierten Menschen waren und eben dafür dann auf anderen, sag ich mal, normalen Stationen eben dann dafür keine Patienten waren. Das hat, finde ich, soweit aus meiner Perspektive als Angestellter eigentlich auch ganz gut funktioniert. Genau, ansonsten waren natürlich für uns die Hauptauswirkungen, dass wir natürlich Maske tragen mussten, dass verstärkte Sicherheitsvorkehrungen waren.
Impfstoff gab es ja noch nicht.
Impfstoff gab es noch nicht. Wir haben dann aber so Mitte 2020, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht mehr so ganz genau, auf jeden Fall irgendwie da um den Dreh ging es dann los, dass wir Selbsttests bekommen haben, die wir dann eben am Anfang, glaube ich, einmal pro Woche und dann, je mehr sich das ritualisiert hatte, dann teilweise vor jeder Schicht eben gemacht haben und es dann eben auch eingetragen worden ist in so große Register, dass man das eben auch nachvollziehen konnte, dass die Mitarbeiter eben alle negativ sind, um eben halt so auch den Schutz eben für die Mitarbeiter weiterhin zu garantieren.
Hast du Angst gehabt, dass du dich anstecken könntest?
Ich sag also am Anfang gar nicht so sehr, weil ich die ganze Zeit dachte, ja, ich bin ja so jung, man hat ja in den Nachrichten auch nur gehört, ja, es betrifft eher die älteren Menschen und dann dachte ich, gut, wer weiß, ob das wirklich so schlimm ist für den Fall, dass ich mich infizieren würde. Aber als man dann so die ersten Nachrichten gehört hat, wie schlimm auch die Verläufe bei den älteren Menschen sind, hatte ich es dann teilweise schon, also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Respekt und habe mich wirklich drum gekümmert, dass halt wirklich, dass meine Maske immer oben war, dass meine Hände wirklich jedes Mal desinfiziert worden sind, bevor ich eben ins Patientenzimmer rein bin und dann auch, wenn ich rausgegangen bin, sofort wieder desinfiziert. Genau, eben auf so Sachen wurde dann viel mehr Wert gelegt, was auch wirklich sehr wichtig war.
Du hast vorher vor der Musik von der Nähe zu den Patienten gesprochen, zu den Patientinnen. Das würde mich jetzt doch nochmal näher interessieren, weil dann ja die Angehörigen gar nicht mehr in die Klinik durften, also fremde Personen durften nicht mehr rein. Was hat sich denn da verändert für dich dann?
Also ich habe ja wirklich erst kurz angefangen, bevor dann wirklich auch das Coronavirus so stark eben dann hier im Umkreis war. Für mich hauptsächlich hat sich einfach verändert, dass die Menschen einfach Nähe suchen, einfach jemanden, der ihnen zuhört, der für sie da ist, der sie vielleicht auch einfach mal in den Arm nimmt, der tröstende Worte spendet und
auch mal die Hand drückt oder sowas.
Genau sowas. Einfach das Gefühl, nicht alleine zu sein und nicht irgendwie unterzugehen. Und das war natürlich eine Aufgabe, die mir dann zugefallen ist als FSJ, ich hatte natürlich ja dann da keine Aufgaben, die irgendwie zum Beispiel was mit irgendwelchen Medikamenten oder sowas zu tun hatten. Das bedeutet, in der Zeit, in der meine Kollegen und Kolleginnen sich dann eben mit dem ganzen wirklich medizinischen Sachen beschäftigt haben, hatte ich dann Zeit und bin dann einfach mal durchgelaufen und hat die Leute gefragt, wie es ihnen geht und wie sie sich gerade fühlen. Und da berührt man so die Leben von anderen Menschen schon auf eine ziemlich intime und auch eine sehr persönliche Weise, die mich dann teilweise auch noch nach der Schicht noch mitgenommen hat. Also das ist dann schon auch für das Personal teilweise auch eben noch eine psychische Belastung, die da eben noch obendrauf mit dazukommt.
Wie wird man damit fertig? Abends?
Also mir hat die Busfahrt immer Distanz gebracht, einfach ein bisschen Musik hören oder einfach den Tag so ein bisschen nochmal vom inneren Auge vorbeiziehen lassen. Mir war es immer wichtig, dass ich das nicht mit nach Hause nehme, besonders wenn es zum Beispiel Todesfälle oder sowas gab.
Gab es das oft?
Ja, leider, also für meine Verhältnisse leider schon. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt im Durchschnitt da aussieht, aber ich hatte
schon. Warst du mal dabei?
Ja, ich war nicht sogar ziemlich häufig mit dabei, dann auch die Menschen runterzubringen, eben in den Kühlraum, also die letzten Vorbereitungen noch zu machen.
Bis sie dann abtransportiert werden?
Nee, genau, das habe ich nicht mehr miterlebt. Man bringt, also der Ablauf ist so, dass man eben die Angehörigen informiert, wenn man eben Vermutung hat, dass es eben dem Ende zugeht. Die kommen dann vorbei und bis dahin haben wir dann alle möglichen kleinen Kniffe, sage ich mal. Also da gibt es dann zum Beispiel noch Lavendelöl oder eben so beruhigende Dinge, wie zum Beispiel nochmal Musik anmachen oder so. Das hilft vielen und einfach zu wissen, dass eben jemand mit dabei ist. Das waren aber meistens auch die Angehörigen, die eben die letzten paar Stunden, Minuten eben dann begleitet haben. Mhm. Und genau, von uns wurden dann, wenn die Menschen wirklich gestorben sind, da gibt es dann zweimal, wo die Ärzte vorbeikommen innerhalb von 12 Stunden, wo eben wirklich nochmal zweimal geprüft wird, ob diese Person auch wirklich verstorben ist. Und danach wird die von uns eben praktisch, es werden alle Infusionen, alles aus dem Körper eben rausgenommen und dann werden die ganz würdevoll oder so würdevoll, wie es natürlich dann möglich ist, unten im Keller vom Klinikum gibt es eben so einen Bereich, das ist, da kommen eben dann die Leichen hin und da werden die dann am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag eben von einem Institut abgeholt, die sich dann eben um die ganze Bestattung kümmert. Aber da sind dann auch die Verwandten sofort mit involviert.
Das kann man im Prinzip ja auch nur im Team aushalten. Wie war denn dein Verhältnis zu den ArbeitskollegInnen und Kollegen, zu den Ärzten, zu den Schwestern und Pflegern?
Das war total super. Also ich hätte mir wirklich kaum ein besseres Team da wünschen können. Ich hatte viele, viele ältere MitarbeiterInnen, die alle total unterstützend waren und sich auch häufiger mal Zeit genommen haben, eben mit mir zu sprechen, wie es mir geht und wie meine Erfahrung hier ist. Und von denen durfte ich auch sehr viel lernen, wofür ich wirklich sehr dankbar bin.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. Ela só samba escondida, que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas, achando que é muito bom. Ela me olha de cima e vai desinventar o som. Faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ele me desfaz. Mas o que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ainda me quer bem.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, botando só pra quebrar.
Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Do esquerdo do peito, no fundo ainda me quer bem. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás.
Mas o tempo vai, mas o tempo vem, e ela me desfaz. Mas o que tem? Que ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai, mas o tempo vem, ela me desfaz. Mas o que tem? Se do lado esquerdo do peito, no fundo ainda me quer bem.
Gott, ist es kalt hier, und als hätte irgendjemand aus einem schlechten Fernsehprogramm alle Farbe rausgedreht. Darum nimm die Atlanten, dann mach deine Augen zu und ich seh, wohin der Wind wie von selbst deinen Zeigefinger weht. Also hol die Koffer vom Speicher und die Tiger fallen auch. Die Petroleumlampen, Hutschachteln und Wasserschlauch. Dann steck die Glasperlen ein. Es geht nach Timbuktu. Dunkel das Rollfeld, schwarz der Schatten unseres Luftschiffs schon, dass die Nacht, als hätte Schwerte aus Licht, mit seinen Scheinwerfern durchteilt. Strickleitern fallen, schweben mit uns an die 100 Fuß, bis an Bord, wo uns dann lächelnd der Boy die seidenen Bademäntel reicht. Und dann spielen wir Mühle, Mondschein im Whiskyglas, und der Schiffsmotor summt uns übers Meer und in den Schlaf, wo die Walfische ziehen. Es geht nach Timbuktu.
Ihr hört Radio Mikroeuropa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mit Marin Schrabak spreche ich heute über ihre FSJ-Zeit in der Tübinger Geriatrie in der Uniklinik. Marin, was mich jetzt noch interessiert, was verdient man denn eigentlich bei einem FSJ?
Ganz viel Erfahrung, aber geldmäßig sind wir so ungefähr bei 400 Euro im Monat.
400 Euro?
Genau, 400 Euro im Monat, das klingt, hat am Anfang viel geklungen.
Da kannst du ja nicht mehr die Miete zahlen hier in Tübingen.
Ja, es war schon eine herausfordernde Zeit, deswegen habe ich auch gesagt, am meisten verdient man auf jeden Fall Erfahrung.
Erfahrung, gut. Ja, jetzt bist du hier im Master eingeschrieben.
Nee, im Bachelor.
Im Bachelor eingeschrieben, sorry. Medienwissenschaft, hast angefangen im Wintersemester 2021.
Genau.
Warum hast du nicht Medizin studiert? Hast du vorher schon gesagt, aber du kannst dich nach einem Jahr dich nochmal bewerben.
Genau. Ich hätte mich nochmal bewerben können. Ich war sehr dankbar für die ganzen Erlebnisse, die ich eben haben durfte, eben auf der Klinik, in der Klinik. Ich habe ja dann auch weiterhin dann noch gearbeitet. Ich habe dann aber gemerkt, dass also der Schichtdienst schon sehr an mir gezogen hat. Und in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, ist mir besonders aufgefallen, dass diese Arbeit, diese PflegerInnen hier jeden Tag leisten, die so unglaublich ist, die so wenig Repräsentation in den Medien findet, die so wenig Verständnis findet und die so viel mehr wertgeschätzt werden sollte, dass sie wirklich viel mehr Aufmerksamkeit eigentlich bräuchte. Und dann bin ich darauf gekommen, dass ich eigentlich schon mein Leben lang viel geredet habe und dachte, vielleicht kann man daraus auch irgendwie eine Karriere machen. Und so bin ich zum Glück bei den Medienwissenschaften hier in Tübingen gelandet.
Was ist dein Traumberuf in den Mewis?
Den habe ich noch ehrlich gesagt gar nicht so genau gefunden. Ich bin froh, dass ich hier so viel Chancen habe, so viel Praxiserfahrung zu machen. So
auch
viel
hier im Radio?
Genau, auch hier im Radio. Dafür bin ich besonders dankbar. Ich glaube auch, dass es mich sehr in diese Richtung zieht. Aber einfach hier so viel Theorie, so viel Praxis schön zu mischen, was mir wirklich einen schönen Grund, so eine schöne Basis gibt, um eben dann mich zu entscheiden. Dafür bin ich wirklich sehr dankbar und für die Erfahrungen, die ich eben da hatte, die ich eben jetzt hier weiterhin mit mir tragen kann und eben hoffentlich, die mich mein Leben lang begleiten.
Zuerst kommst auf die Welt und dann sollst wieder gehen. Gerade dann, wenn's glaubst, es fängt erst alles an. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Nein, nein, das kann ich einfach nicht glauben. Oder sollte vielleicht, oder sollte vielleicht zum Leben vergessen haben.
Musik.
Mit dem unvergessenen Georg Danzer sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung. An den Reglern saßen heute Christian Schubert und Robert Lanzkron. Zu Gast im Studio war Maren Schrabak. Sie studiert im Bachelor Medienwissenschaft und hat davor ein Jahr lang in der Tübinger Uniklinik in der Geriatrie gearbeitet. Maren, vielen Dank für deinen Besuch hier bei Radio Mikroeuropa.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, der Einblick in die Arbeit der PflegerInnen hat allen gut gefallen, dieser unglaublichen Arbeit, die diese Menschen wirklich jeden Tag leisten.
Vielen Dank. Aus dem Studio verabschiedet sich Ulrich Hägele. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald.